Habe ich schon gesagt, einen wunderschönen Abend? Es ist es schon, es ist schon ein wunderschöner Abend, aber ich wünsche euch alle einen wunderschönen Abend und seid alle herzlich willkommen. Lasst uns zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, nun kommen wir vor dein Angesicht, um dir zu danken, diesen schönen Sonntagabend. Zu danken, dass wir heute miteinander wieder zusammen sein. Segne unsere Gemeinschaft, segne dein Wort und die Überlegung des Bekenntnisses und begegne uns in der Kraft deines Heiligen Geistes. Öffne bitte unsere Herzen für dich, begegne uns in deiner Liebe und deiner Gnade. Wir haben leere Hände. Bitte, Herr, fülle sie mit deinem Segen. Amen. Ja, heute Abend wenden wir uns dem 11. Kapitel des Westminster, das den Titel von der Rechtfertigung trägt. Der Glaubensartikel, mit dem die Kirche steht und fällt. Zunächst mal die Frage, wie passt das alles zusammen? Schau mal, nachdem das Bekenntnis erstens das Werk Christi als Mittler dargelegt hat und dann den Rahmen für die Beziehung zwischen Gott und Menschen abgesteckt hat in Überlegungen zur Freiheit des menschlichen Willens, spricht es nun über die Erlösung. Und zwar zunächst über was Gott tut und dann über wie der Mensch darauf antwortet. Zodat die kapitel 10 bis 17 en vielleicht muss ich sagen, vielleicht auch noch 18, erstmals onze Erlösung unter dem Gesichtspunkt des Handels Gottes betrachten, wie daarin auftritt, und dann unter dem Gesichtspunkt des Empfängers bei der Anwendung der Erlösung. Die Reihenfolge ist dann Berufung, Rechtfertigung, Adoption und Heiligung, die alle als Gotteswerk angesehen werden, und dann rettende Glauben, Buße zum Leben, gute Werken, und dann hoogst interessant, das Beharren oder das Ausharren der Heiligen unter diesen beiden Gesichtspunkten. Also, wie wir als Mensch darin auf Gottes Wirken reagieren, und auch wie wir Gott darin am Werk sehen, dass Gottes mit uns ausharrt, kann man so sagen. Aber Kapitel 11 van de Rechtfertigung ziet die Erlösung van oben aan. En wie immer in Westminster, het fängt aan met een Definition. Wat bedeutet Rechtfertigung? Oké, die Bibel spricht daarvan, ganz veel in de Römerbrief zum Beispiel. Maar wat meint sie damit? Eerste Abschnitt. Diejenigen, die Gott wirksam beruft, rechtfertigt auch, umsonst. Das ist die Beschreibung. Und dann die Erklärung, wie das geht. Erstmal negativ. Das ist interessant, hè? Manchmal ist es schon hilfreich, wenn man erstmal sagt, wie es nicht ist. Hm? Das ist hier auch so. Erstmal negativ. Nicht dadurch, dass sie mit Gerechtigkeit erfüllt, sondern durch die Vergebung ihrer Sünde und dadurch, dass ihnen Gerechtigkeit zurechnet. Das ist das Wichtige in der Definition. Rechnet es uns zu. Und sie als Gerechte akzeptiert. Dies nicht aufgrund von etwas, das in ihnen erarbeitet ist oder durch ihnen getan, sondern allein Christi willen. Auch nicht dadurch, dass ihnen der Glaube selbst oder die Ausübung des Glaubens oder irgendein anderer evangelischer Gehorsam als ihre Gerechtigkeit angerechnet würde, sondern indem ihnen der Gehorsam und die Genugtuung Christi angerechnet wird, sodass sie ihn und seine Gerechtigkeit empfangen moet daarin roeien door den Glauben. Wunderbare Wort, wir können ruhen durch den Glauben. Welke sie nicht auf sichzelf haben, is die Gabe, das Geschenk Gottes. Nou, dat is schon eine lange Definition. Es gibt hier drei wichtige Schwerpunkte. Zunächst dies. Für die Westminster bedeutet Rechtfertigung die Vergebung der Sünde und die Zurechnung als Gerechter. Sowohl die Vergebung der Sünde als auch die Zurechnung als Gerechter, die Rechtfertigung besteht also aus zwei Elementen. Das eine ist gewissermaßen negativ, das andere entsprechend positief. Wie geht das dann hier? Aufbauend auf die Darstellung des Mittlerwerks Christi bekennen sie, dass sein Tod für unsere Sünden uns in die Rechtfertigung zugerechnet wird. Christi Tod und auch seine Auferstehung natürlich wird uns in dem Sinne zugerechnet, dass sein Werk am Kreuz den Sünderlass begründet. Die Strafe für die Schuld ist in seinem Opfer bezahlt worden. Aber für die Westminster ist Rechtfertigung nicht einfach Vergebung oder, sag mal, Wiedergutmachung von Sünden. Rechtfertigung, immer aufpassen auf das Wort Recht. Rechtfertigung bedeutet, dass man vor Gott für gerecht erklärt wird. Also nicht einfach begnadigt von Gott, sondern positiv mit ihm verbunden. Wir stehen in eine rechte Beziehung. Gerechte Menschen, die alle Geboten Gottes erfüllt haben. Und das haben sie so begründet, nicht einfach im sogenannten passiven Gehorsam Christi, dass sie das Gericht Gottes erlitten hat für die Sünden. Nein, das haben sie im aktiven Gehorsam Christi begründet. Passiv, aktiv. Das heißt, Christus hat nicht nur die Strafe für unsere Sünde bezahlt, damit wir begnadigt werden, sondern Christus hat das Leben auch aktiv, das Leben gelebt, ja, das eigentlich der erste Adam hätte leben sollen. Und wofür auch wir verantwortlich sind, so zu leben, bis zu seiner Auferstehung. Es ist nicht nur der Tod Christi, die sich mit der Schuld der Sünde befasst, sondern das ganze Leben Christi. Durch die Auferstehung hindurch. Auch das wird uns angerechnet. Sag mal so, wir sind nicht nur von der vergangenen Schuld begnadigt, waar Christus die Strafe getragen hat, sondern wir sind vor Gott durch die Rechtfertigung genauso gerecht wie Christus selbst. Und zwar deshalb, weil die Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott gerechtet sind, tatsächlich die endgültige Gerechtigkeit Jesu Christi ist. Das perfekte Leben, das er während seines gesamten Daseins geführt hat. Gott schaut uns, hat Calvin gesagt, Gott schaut uns an, als wären wir Christus. Augen heute Morgen, die sehen wir, mit welchen Augen sieht er uns, so wie er nach seinem Sohn blickt. Das ist wunderbar. Und so kommen wir eine Rechtfertigung im Blick, die nicht nur Freispruch von Schuld bedeutet, sondern auch Akzeptanz. Von Gott voll geliebt und akzeptiert werden. Mensch, ist das wunderbar. Das begründet sowohl den Zugang zum Vater, als auch die Zuversicht, die Christen haben. Also, Rechtfertigung bedeutet nicht einfach, dass wir in den Zustand zurückversetzt werden, den Adam im Paradies hat, vor dem Sündenfall. Rechtfertigung bedeutet, dass uns der Status zugerechnet wird, den Jesus Christus nach der Auferstehung hat. Genau darum kann man mit solcher Freude und Freimut in Gottes Gegenwart eintreten, wenn man weiß, dass man genauso gerecht ist wie Christus. Waar man niet in vereind is in zijn gerechtigheid. Gelooft zij Christus. Zo moest man eigenlijk dat aanhören, wat we hier samen bekennen. En de punt, om den het hier geht, ik weet niet, habe ich das schon einmal erwähnt, diese ganze Frage des aktiven und passiven Gehorsams, der uns zugerechnet wird, war das Thema der ersten großen Debatte der Westminster-Versammlung. Als sie aufgefordert wurden, vielleicht weißt du das noch, erst haben sie versucht, die bekannte Artikel, die 39 Artikel von der englischen Bekenntnis zu überarbeiten. Und das war damals das Bekenntnis in Engeland. Da haben sie das durchgearbeitet und dann kamen sie zum Abschnitt über die Rechtfertigung. En dan heb ik gezegd, ja, was wir in unserem Bekenntnis haben, das ist uns zu wenig. Und lang haben sie darüber diskutiert. Ich bin noch immer dankbar für die Disputationen, die ich bekommen habe. Hunderte Seiten darüber, über diesem Kapitel 11. Und dann am Ende der Diskussion ist es ihnen ganz klar. Und aufgrund des Vermittlungswerks Christi, jetzt gibt es unter ihnen, sag mal zumindest ein Mehrheitskonsens, dass sowohl der aktive als auch der passive Gehorsam Christi den Gläubigen zugerechnet wird. So, das ist ein wichtiges Element. Dann, das zweite Element, das betont wird, die Rechtfertigung erfolgt allein um Christi willen. Nochmals, allein um Christi willen. Und das steht hier gegenüber dem Ausdruck, nicht aufgrund von etwas, das in ihnen gewirkt oder durch sie getan wurde. Es ist interessant, zwei Sachen. Nicht in ihnen gewirkt, auch nicht durch sie getan. Was hier verneint wird, ist die römische Ansicht, formuliert im Konzil von Trient, dass wir aufgrund der eingegossener Gnade, vielleicht hat iemand schon die Terminologie gehört, gratia infusa, wie im Krankenhaus ein Infus, beim Taufe, auf den Abend bekommt man ein Fuß, es ist eingegossen, diese Gnade. So werden wir nicht gerechtfertigt, nicht aufgrund einer Infusion in uns. Nein, sie betonen hier, die Westminster, was Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 4. Die Rechtfertigung der Sünder, een ganz interessante Satz. Die Rechtfertigung der Sünder sei die Rechtfertigung des Gottlosen. Gott rechtfertigt gottlose Menschen, nicht fromme Menschen. Gottlose Menschen, aufgrund des Werkes Christi für ihn. Nicht aufgrund eines Werks Christi in ihn. Und Mann, oh Mann, das hat enorme Auswirkungen auf unsere Erfahrung. Ob wir dann sicher sind, ob wir wirklich von Gott akzeptiert und angenommen worden sind. Es ist interessant, in der römisch-katholischen Theologie wird damals gerade die Gewissheit als die große Irrlehre des Protestantismus angesehen. Die sind viel zu sicher. Welch eine Irrlehre. Warum? Naja, weil wir aufgrund des Werkes Christi in uns gerechtfertigt werden, haben sie gesagt. Aber das ist unvollständig. Dann gibt es immer eine gewisse Unvollständigkeit und Ungewissheit über unsere Rechtfertigung. Daher meinte man, damals war das so, allgemein gesprochen, die einzige Möglichkeit, Gewissheit zu erlangen, dafür brauchte man eine besondere Offenbarung, die vielleicht dem einen oder anderen Thomas van Aquin zuteil wurde, oder vielleicht armen Augustinus, aber nicht einfache Leute wie wir. Wir blieben ein bisschen ungewiss. Die einfachen Gläubigen, ja, die hofften es. Bist du sicher? Bist du gerettet? Die werden immer sagen, hoffe ich. Also, ich bin nicht sicher. Siehst du den Zusammenhang zwischen dieser Ungewissheit und einer Gerechtfertigung, die sich auf etwas stützt, das in mir geschieht? Alles, was in mir geschieht, bleibt natürlich unvollkommen. Ich bin ein Sünder. Und deshalb ist jedes Vertrauen, das ich habe, fehlbar und unvollkommen. Es widerspricht genau das, was Calvin und die Reformierten immer wieder als die unfehlbare christliche Gewissheit betonten. Ganz wichtig, punt also, zowel theologisch als auch praktisch. Die Grundlage der Rechtfertigung ist immer, um den lateinischen Ausdruck zu verwenden, extra nobis, außerhalb von uns selber und in Jesus Christus. Und dann, dritte Betonung. Das, was den Gläubigen zugerechnet wird, ist der Gehorsam und die Genugtuung Christi. Das heißt, es ist auch nicht der Glaube, der als Gerechtigkeit angerechnet wird. Stimmt, Paulus sagt, ist eine der Belegstellen, Paulus sagt in Römer 4, Vers 5, dem aber, der an den glaubt, Gott glaubt, an Gott glaubt, der den Gottlosen gerecht spricht, wird zijn Glaube zu Gerechtigkeit angerechnet. Aber dieser Ausdruck, den Paulus in Zusammenhang mit Abraham verwendet, Abraham wird zijn Glaube zu Gerechtigkeit gerechnet, steht schon in 1. Mose. Wir verstehen die am besten als eine Art Kurzformel, um zu sagen, durch den Glauben an Jesus Christus wird seine Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit, sein Gehorsam zu unserem Gehorsam und so weiter und so weiter. Auch hier geht es um den Gedanken, dass wir nach Gottes ursprünglichen Plan nur durch den Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz vor Gott gerecht sein konnten. Während Gott jetzt sozusagen eine andere Art von Gesetz eingeführt hat, sodass uns die Gerechtigkeit nicht mehr aufgrund des Gesetzes, sondern aufgrund des Glaubens zugerechnet wird. Eigentlich wird das Bekenntnis nur unterstreichen, dass was uns zugerechnet wird, das ist die durch den Glauben empfangene Gerechtigkeit, die als Basis den Gehorsam und die Genugtuung Jesus Christi hat. Wir ruhen auf Christus und seine Gerechtigkeit durch den Glauben. Und die letzte Zeile von Abschnitt 1 soll uns daran erinnern, auch dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes. Das ist ganz wichtig. Wenn ich daar über nachdenke, auch viele Gespräche de letzten Monate, wenn ich daran denke, wie viele Menschen meinen, ich bin doch nicht blöd. Vielleicht nicht komplett fit, aber ein bisschen anständig schon. Halbwegs nett zu meinen Mitmenschen, halbwegs ordentlich. Wer kein Online-Betrüger ist und kein Porno schaut, den wird Gott herzlich empfangen und sagen, gut gemacht. Du hast es geschafft. Ein Irrtum, meine Lieben. Du kannst nichts beitragen. Leider hat daar der berühmte Johann Wolfgang von Goethe ein dickes, aber stinkendes Ei gelegt. Er lässt am Ende von Faust, zweite Teil, die drei Engel sagen, wer immer streben sich bemüht, den können wir erlösen. Vielleicht kennst du diesen Satz. Also es kommt nicht darauf an, dass wir immer das Richtige machen, aber darauf, dass wir uns bemühen, das Richtige zu machen. Das ist schon gut. Und alle, die sich bemühen, die wird Gott erlösen. Irrtum, lieber Johann Wolfgang, klingt net. Aber stimmt nicht. Und da kommen dann solche Sätze in Gespräch wie, der Wille zählt fürs Werk. Nein, biblisch ist, Erlösung ist ein Geschenk. Leben in Ewigkeit, ein Geschenk. Schau mal, wenn du gute Augen hast, die Prüftexte unter Buchstabe C. Insbesondere die Art und Weise, wie Epheser 2, Vers 7 mit den vorangehende Versen verwoben ist. Ich zitiere, Epheser 2, Vers 7. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, denn es ist Gottes Geschenk. Ein wunderbar beruhigendes Vers, buchstäblich Ruhe bringend. Mehrere Brüder und Schwestern haben mir gesagt, wie genau dieser Vers geholfen hat, wenn es darum geht, sich ihrer Erlösung sicher zu sein. Kort gevast, erstens, rechtvaardiging is een erklärung Gottes über ons, also niet er macht ons rechtvaardig, er erklärt ons für rechtvaardig, een erklärung die ons als gerecht in zijn ogen darstelt en niet een werk Gottes in ons. Zweitens, Rechtfertigung ist gnadenhaft. Sie beruht nicht auf etwas in mir selbst, aber ausschließlich auf dem gnädigen Werk Gottes außerhalb von mir. Und drittens, Rechtfertigung wird hier christozentrisch dargelegt und sollte nach der Westminster niemals von Christus getrennt werden. Abschnitt 2. Befasst sich mit dem Instrument der Rechtfertigung. Der Glauben, also das Empfangen und Ruhen auf Christus und seine Gerechtigkeit, ist das alleinige Mittel der Rechtfertigung. Doch ist dieser Glaube nicht allein in dem Gerechtfertigten, sondern wird stets von allen anderen rettenden Gnaden begleitet. Interessant. Von allen anderen rettenden Gnaden begleitet. Und ist kein toter Glaube, sondern wirkt durch die Liebe. Im ersten Abschnitt haben die Divines betont, die Gerechtigkeit Christi, der ist der Basis und nicht der Glaube. Am Ende jedoch betonten sie, dass diese Gerechtigkeit durch den Glauben empfangen wird. Und nun richten sie unsere Aufmerksamkeit auf den Glauben. Der empfangenden Glauben. Und hier wird dann der Mechanismus, um den es geht, beschrieben als ein Mittel. Mir hat das immer geholfen. Glauben ist nur das Mittel, das Instrument. Das ist der Mechanismus, den Gott benutzt, um uns zu vermitteln. Alles, was mit der Gerechtigkeit Christi zu tun hat. Und schau mal, wo der Schwerpunkt liegt. Auf dem Wesen des Glaubens als einem Empfangen Christi und einem Ruhen auf Christus und seiner Gerechtigkeit. Beachte, was sie betonen wieder, nämlich, dass der Glaube das einzige Instrument der Rechtfertigung ist. Das einzige. Wir werden nicht durch die Wiedergeburt gerechtfertigt. Wenn man Leute hört, die über ihre Bekehrungserfahrung sprechen, und das ist dann ihren wichtigsten Tool, wichtigste Mittel im Gespräch, dann kann man schon den Eindruck bekommen, aha, meine Wiedergeburt, dadurch werde ich gerechtfertigt. Aber das ist nicht so. Auch nicht durch Buße, auch nicht durch Heiligung, nicht durch Ausharren. Wir werden ausschließlich durch dieses Ruhen auf Christus, durch dieses Empfangen von Jesus Christus gerechtfertigt. Das ist der Glaube. In ihm ruhen, in empfangen. Vielleicht wollen wir mal probieren in onze gesprekken das Ruhen und Empfangen auch zu benutzen. In die Terminologie meine ich. Die Ruhe finden in Christus. Christus empfangen. Aber Achtung, Achtung. Jetzt hören Sie hier nicht auf. Jetzt bemühen Sie sich die Aussage, dass wir allein durch den Glauben gerechtfertigt werden, zu schützen. Weil die Glaube, der wirklich dann die Rechtfertigung empfangt, niemals allein bleibt in der Person, die sie empfangt. Klar, allein durch den Glauben, aber der Glaube bleibt nicht allein, hat Luther schon gesagt. Und hier spielen sie die Aussage des Paulus in Galater Kapitel 5, Vers 6 an. Da heißt es, der Glaube, der Christus zur Rechtfertigung empfangt en auf ihn ruht, ist derselbe Glaube, der sich in guten Werken ausdrückt. Glaube, der sich in Liebe auswirkt. Glaube, der sich in Liebe auswirkt. Jawohl. Wir werden allein durch den Glauben gerechtfertigt. Aber wenn jemand sagt, naja, wenn ich allein durch den Glauben gerechtfertigt werde, dann ist wurscht, was ich mache. Ich kann hinausgehen, den Bank ausrauben und plündern und alles tun, was ich will, und ich behalte meine Rechtfertigung. Worauf die Westminster sagen, ein solcher Glaube ist kein echter Glaube. Denn in der Schrift ist der echte Glaube, die das Mittel der Rechtfertigung ist, auf Jesus bezogen. Es ruht in Jesus allein. Und weil die Vereinigung mit Jesus zugleich eine Vereinigung mit ihm ist in der Kraft seiner Heiligung, wirkt sie durch die Liebe. Und ist, Zitat, mit allen anderen heilbringenden Gnaden begleitet. Ich liebe dieses Zitat. Mit allen anderen Gnaden begleitet diesen Glauben. Und ist somit kein toter Glaube. Offensichtlich ziehen die Westminster hier einfach Strenge des Jakobus, Jakobus 2, und des Paulus in Galater 5 zusammen. Schau mal unter E, Buchstabe E. Beide Passagen werden tatsächlich als Beweistexte angeführt. Worauf sie hier also fokussieren, ist die Art des Glaubens, die zur Rechtfertigung führt. Ein wahrer Glaube, wie Luther zu sagen pflegte, ein wahrer Glaube wird unweigerlich ein fleißiges Ding sein. Das ist echt Luther, hè? Ein wahrer Glaube ist ein fleißiges Ding. Nicht um durch sie rechtfertigt zu sein, sondern weil du unmöglich auf Christus ruhen kannst, ohne so mit ihm verbunden zu sein, dass dein ganze Leben verwandelt wird. Während der Glaube in Bezug auf die Rechtfertigung allein ist, ist er im Leben der Gläubigen niemals allein. Und Abschnitt 3 betont dann die Rechtmäßigkeit der Rechtfertigung. Ich lese es mal vor. Christus hat durch seinen Gehorsam und Tod die Schuld von all denen völlig beglichen, die auf diese Weise gerechtfertigt sind. Und er hat eine echte, reale und völlige Genugtuung der Gerechtigkeit seines Vaters für sie bewirkt. Doch in zoverre er vom Vater für sie gegeben wurde und zijn Gehorsam und seine Genugtuung an ihre Stelle akzeptiert wurde, beides nicht wegen etwas in ihnen, sondern umsonst, ist ihre Rechtfertigung nur aus freier Gnade. Sodass beides, die strikte Gerechtigkeit und die reiche Gnade Gottes in de Rechtfertigung van Sünden, verherrlicht werden. Es ist ein langer Satz, muss man vielleicht zu Hause noch einmal durchlesen, aber ich brauche hier weinig Kommentar, oder? Vielleicht nur zu unterstreichen, was die Westminster sagen, nämlich, dass unsere Rechtfertigung für uns voll ist und frei. Voll, weil Christus dem Vater vollständige Genugtuung gebracht hat. Und frei, ihre Rechtfertigung ist nur aus freier Gnade, frei für uns, nur weil es den Vater und den Sohn so viel gekostet hat. Hier ist wieder die römische Abweichung im Blick und kann man sagen, jede Abweichung, die darauf besteht, dass es, ich sage dann mal, Jesus plus gibt. Jesus plus aktiv sein, Jesus plus eine psychologische Veränderung durchgehen zu müssen und so weiter und so weiter. Ein Plus, das noch etwas Zusätzliches bietet. Abschnitt 4, ja, ich muss ehrlich sagen, das befasst sich mit einem Familiendisput in der reformierten Club. Gott hat von aller Ewigkeit her beschlossen, alle Auserwählten zu Rechtfertigung, und Christus ist in der Fülle der Zeit für ihre Sünden gestorben und für ihre Rechtfertigung auferstanden. Trotzdem sind sie nicht gerechtfertigt, bis der Heilige Geist zur bestimmten Zeit ihnen Christus zueignet. Gott hat es beschlossen von Ewigkeit, aber sie sind het niet, bis sie zu bestimmter Zeit zugeeignet werden. Im Blick ist hier zweifellos das Denken, wir nennen das, kennen Sie den Begriff, wir nennen das das Denken einiger Hyper-Calvinisten. In Holland gibt es schon einige, in Schottland auch. Das war damals im 17. Jahrhundert, ich habe das nochmal nachgesehen, was war da los? Es gab damals theologen die zo die rechtfertigung des Gottelozen betonen wollten und die absolute soevereiniteit Gottes in de rechtfertigung, dat ze die idee aufbrachten, einer Rechtfertigung jenseits und außerhalb jeder Erfahrung des Gläubigen. Da gibt es zum Beispiel dieser Mann, William Twisse, und nota bene, der war der Vorsitzende der Versammlung. Der vertrat dieser Ansicht. Das ist etwas, der ist der Vorsitzende und der hat eine Meinung. Und die ganzen Theologen haben da miteinander diskutiert und haben gesagt, nein, lieber Vorsitzender, aber wir müssen das verneiden in unserem Bekenntnis. Und das hat er also auch mitgemacht. Interessant, hè? Gut, auf die Gefahr hin, jetzt wirklich in die Millimeterarbeit von Theologen einzusteigen, etwas möchte ich darüber sagen. Was haben Sie hier im Blick, die Westminster? Ich sag mal, die irrige Logik, dass wenn Gott uns von Ewigkeit her rechtfertigen wollte, wir auch schon von Ewigkeit her gerechtfertigt sind. Wenn Gott uns von Ewigkeit, zo in die Ewigkeit hinter ons, damals schon gerechtfertigen wollte, dan waren wir schon gerechtfertigt. Van Ewigkeit her, sagte William Twisse. Wat heißt dat? Dan waren wir schon vor unsere Existenz gerechtfertigt. Vielleicht dachte men, ja, dat sagt mir eigentlich nichts. Das Problem, dat sie da niet sahen, is dat es dan nichts gab, was Gott nicht schon vor der Zeit getan hätte. Zum Beispiel, er besloß vor der Zeit, die Welt zu erschaffen. Aber das bedeutet nicht, dass die Welt vor der Zeit schon erschaffen war. Er hat einen Wille, um eine Welt zu schaffen. Das heißt noch nicht, dass die schon da ist. Er hat noch nicht gesagt, dass er liegt. So konnte man das Argument schon auf jeden Aspekt des göttlichen Beschlusses weitergehen. Aber das geht nicht, sagen sie. So eine Rechtfertigung von Ewigkeit her, dann versteht man die Heilige Schrift nicht. Dennoch wollten sie anerkennen, es gibt eine ewige Dimension zum Akt der Rechtfertigung. Schau mal, was für eine klare Denker das waren. Gott hat von Ewigkeit her gewollt, die Auserwählten zur Rechtfertigung. Das stimmt. Und, ist auch wahr, unsere Rechtfertigung wurzelt in etwas, das vor unserer Existenz stattfand. In der Fülle der Zeit ist Christus für unsere Sünden gestorben. Ich war noch lange nicht da, hat es schon gemacht für mich und ist auch schon zu meiner Rechtfertigung auferstanden. Aber das, was die Westminster als tatsächliche Rechtfertigung bekennen, das findet nur in hier und jetzt statt. In unserer Erfahrung als Gläubigen unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Nämlich, wenn das große Wunder stattfindet, wenn wir übergehen vom Kind des Zorns zum Kind Gottes. Schau mal auf Kolosser Kapitel 1 und Titus 3, worauf sie verweisen. Ich glaube eigentlich nicht, dass es die stärksten Stellen sind, auf die sie hätten berufen können, aber im Großen und Ganzen weisen sie sicherlich in die richtige Richtung. Abschnitt 5 wird eine Frage behandelt, die oft zu unserem Thema aufgeworfen wird, auch praktisch, im Gespräch mit Leuten, Katechisanten, Schüler auf die Religionsunterricht fragen das auch immer. Die aber genauer darlegt, was de Rechtfertigung wesentlich ist. Dabei wird hier eine Unterscheidung hervorgehoben, die vielleicht ein bisschen weiterhilft. Die Unterscheidung, siehst du das, zwischen Rechtfertigung im weitesten Sinne und Vergebung in engeren Sinne. Was ist das? Rechtfertigung im weiteren Sinne, das heißt, dass wir in einen völlig neuen Status vor Gott eingeführt werden, in dem alle Sünden in Christus erledigt sind. Es gibt jetzt eine neue Beziehung zwischen Gott und uns. Die Frage, die man dabei oft stellt, ist, Aber lieber Pastor Jan, wenn das so ist, wenn ich gerechtfertigt bin, bedeutet das, dass ich nicht mehr um Vergebung bitten muss, doch? Warum beten wir dann jeden Sonntag noch das Unser Vater? Warum machen wir das? Wenn ich gerechtfertigt bin, brauche ich dann noch um Vergebung zu bitten. Schließlich bin ich ja gerechtfertigt. Und dann geht es das Bekenntnis darum, unsere Beziehung zu Gott zu erweitern. Und zu zeigen, dass es die Rechtfertigung ist, die uns einen völlig neuen Status vor Gott verleiht. Den Status, vor ihm gerecht zu zijn. Ja, sagt jemand, ja, maar das leidt. Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir weiterhin sündigen. Stimmt. Und nicht, dass wir weiterhin in einer Beziehung zu Gott stehen, wie ein Kind zu seinem Vater. Wir heben diese wunderbare Beziehung nicht auf, wenn wir aus dem Tritt sind. Aber, weil wir weiterhin sündigen und damit das Herz Gottes kränken, ist es wichtig, immer wieder seine Vergebung zu suchen und zu erfahren. Warum wir das auch in een reformierte liturgie immer noch machen, am Gottesdienst, am Sonntagmorgen, dass wir miteinander bekennen unsere Schuld und fragen um Vergebung und Gott danken für seine Gnade. Gott vergibt weiterhin die Sünden derer, die gerechtfertigt sind. Schau mal den, ich muss sagen, den starken Realismus hier. Abschnitt 11, Vers 5. Gott veert damit fort, die Sünden derer zu vergeben, die gerechtfertigt sind. Und obwohl sie niemals aus dem Stand der Rechtfertigung fallen können, warum können sie das nicht? Weil die Rechtfertigung ein Urteil ist, das nicht rückgängig gemacht werden kann. Obwohl sie niemals aus dem Zustand der Rechtfertigung fallen können, kunnen ze dennoch door ihre Sünden unter Gottes väterliches Missfallen fallen und das Licht seines Antlitz nicht mehr über sich haben, bis sie sich demütigen, ihre Sünden bekennen und Vergebung bitten und ihre Glauben und ihre Reue erneuern. Also die Rechtfertigung ist ein Status vor Gott, aber ein Status, den jemand genießt, in einer vielschichtigen, ich nenne das eine vielschichtigen Beziehung zu Gott steht. Also nicht nur eine Beziehung von gerechtfertigt vor dem Richter, aber auch eine Beziehung von Kind zum Vater. Und wenn wir sündigen, fallen wir unter Gottes väterliches Missfallen und müssten die Sünde bekennen, um Vergebung bitten und den Glauben und die Reue erneuern. Also, zurückkehren. Zurückkehren zu der Freude unserer ersten Vergebung und unserer ersten Rechtfertigung. Und dann zum Schluss, Abschnitt 6. Da wird in diesem Zusammenhang wieder der Einheit der ganzen Heilsgeschichte wiederholt, die wir schon im Kapitel 7 über den Bund gesehen haben. Zehnmal hier, was haben wir schon? Das ist so ein Resümee. In Kapitel 7, Abschnitt 5, über den Bund. Dieser Bund wurde zur Zeit des Gesetzes und zur Zeit des Evangeliums auf verschiedene Weise verwahrt. Es gibt einen Unterschied, Altes, Neues Testament. Aber nichtsdestotrotz weist alles auf Jesus Christus hin. Und in Jesus Christus, dem verheißenen Messias, hatten die Gläubigen des Alten Testaments volle Vergebung der Sünden und ewiges Heil. Das ist radikal, hè? Alle hatten das schon. Volle Vergebung und ewiges Heil. Und dann in Kapitel 8 von dem Mittler. Obwohl Christus das Erlösungswerk eigentlich erst nach seiner Fleischwerdung vollbrachte, so wurden doch die Tugend, die Wirksamkeit und der Nutzen davon in allen Zeitalter nacheinander vom Anfang der Welt den Erwählten niet geteilt, in den Versprechen, Typen en Opfern in denen er offenbaart und vorabgebildet wurde. Dass er, 1. Mose 3, den Nachkommen der Frau sei, der den Kopf der Schlange zertreten sollte und so weiter und so weiter. Und jetzt zum gleichen Punkt, wenn es um die Rechtfertigung heute Abend geht. Die Rechtfertigung der Gläubigen im Alten, waren all diese Aspekten ein und dasselbe wie die Rechtfertigung im Neuen Testament. In all diesen Aspekten genau dasselbe im Alten und Neuen Testament. Wie werden Adam und Eva nach dem Sündenfall gerechtfertigt? Allein durch den Glauben an Christus. So wurden sie gerechtfertigt. Sie freuten sich auf den Messias, der der Schlangenbrecher sein würde, der alles in Ordnung bringen würde, auch wenn ihnen die Fülle dieser Realität noch nicht so klar war wie bei uns. Sie glaubten an Gott. Das war das Mittel, mit dem Gott sie rechtfertigte. Und für jeden Gläubigen geht es heute genauso. Bei den Belegstellen handelt es zich om die klare teksten van Paulus in Galaten 3 en in Römer 4. Die Tatsache, dass sich das Neue Testament auf die Helden des Alten Testaments als Glaubenshelden berufen kann, impliziert natürlich, dass die Realität der Rechtfertigung für sie ebenso gilt wie für uns. Und daher zögert unser Bekenntnis nicht zu betonen, dass die Rechtfertigung durch den Glauben an Christus als Verheißung, als Typus, als Schatten in Alten ebenso real und echt ist, wie die Rechtfertigung durch den Glauben an das Werk Christi im Licht seiner Menschwerdung, seines Todes und seiner Auferstehung. Nou, dat war eine ganze Mahlzeit. Lasst uns erstmal beten. Und wenn ihr dann noch nicht todesmüde friet und Fragen habt, ich freue mich, wenn ihr danach noch bleibt, um zu sprechen. Lieber Heiland, lieber Herr, wir staunen über deine Güte und dein Erbarmen. O Herr, dass du Sünder aus dem Tod ins Leben rufst. Dass du uns nicht nur rufst, sondern dass du uns auch um Christi willen rechtfertigst. Lieber Herr, das ist erstaunlich. Und wir geben dir dafür Lob und Ehre und wir danken dir, dass wir zu dir gehören. Nicht weil wir irgendetwas getan haben, um es zu verdienen, sondern weil du uns gerettet hast. Großer Gott, wir loben dich. Ja, wir preisen dich. Und möge dieses Lob das Lob seines Volks sein in dieser kommende Woche. Und jedes Mal, wenn wir bei uns wieder versammeln, um deinen Namen zu ehren. Und zu anbeten. Hilf uns, o Herr, dies zu deiner Ehre zu tun. In Jesu Namen. Amen.